Arturo Pérez Reverte. Dreimal im Leben. Die nächste Begegnung fand am sechsten Tag der Überfahrt vor dem Abendessen statt. Max Costa tanzte bereits seit einer halben Stunde mit Frauen verschiedenen Alters, einschließlich der Amerikanerin mit den $5 und Miss Honeybee, als der Oberkellner Schmöcker Frau de Troyes zu ihrem Tisch geleitete. Sie war allein, wie am ersten Abend. Als Max in ihre Nähe kam, er tanzte gerade La Canción del Ukulele mit einem der brasilianischen Mädchen, sah er den Kellner einen Champagner-Cocktail servieren, während sie sich eine Zigarette in einem kurzen Elfenbeinmundstück anzündete. Anstelle des Perlenkolliers trug sie eines aus Bernstein. Ihr Kleid aus schwarzem Satin ließ wieder den Rücken unbedeckt. Sie hatte das brillantine glänzende Haar jungenhaft nach hinten frisiert und die Augen mit einer sauberen schwarzen Linie mandelförmig geschminkt. Der Eintänzer sah immer wieder zu ihr hin, ohne dass es ihm gelang, einen ihrer Blicke zu erhaschen. Also wechselte er im Vorbeigehen ein paar Worte mit den Musikern, und als diese bereitwillig einen Tango anstimmten, Adios Muchachos, der gerade in Mode war, verabschiedete er sich von der Brasilianerin und trat bei den ersten Takten an den Tisch der Frau, verneigte sich leicht und wartete mit seinem liebenswürdigsten Lächeln, während die Tanzfläche sich bereits mit Paaren füllte. Mecha Insunza de Troyes blickte ihn einige Sekunden lang an, und er fürchtete schon, abgewiesen zu werden. Doch dann legte sie die Zigarettenspitze in den Aschenbecher. Sie erhob sich aufreizend langsam, und die Geste, mit der sie die linke Hand auf seine Schulter senkte, erschien ihm unendlich träge. Doch die Melodie, die ihre schönste Stelle schon fast erreicht hatte, umfing sie beide. Und Max wusste im selben Augenblick, dass die Musik auf seiner Seite war. Sie tanzte erstaunlich gut, wie er aufs Neue feststellte. Beim Tango ging es nicht um Spontanität, sondern darum, eine Absicht anzudeuten und sie stumm, in fast grimmigem Schweigen, unverzüglich auszuführen. Und so waren ihre Bewegungen ein ständiger Wechsel von Begegnung und Trennung, berechnendem Ausweichen und gegenseitigem Einvernehmen, während sie zwischen den anderen Paaren, die sich meist recht unbeholfen über das Parkett schoben, ganz selbstverständlich dahinglitten. Max wusste aus Erfahrung, dass Tango-Tanzen ohne eine geübte Partnerin unmöglich war. Denn die Frau musste sich einem Tanz anpassen können, bei dem der Mann die Bewegung abrupt unterbrach und sie festhielt, während sie, wie in einem spielerischen Kampf, versuchen musste, seinen Armen zu entfliehen, um dann ihrerseits innezuhalten und sich stolz und verführerisch zu ergeben. Und diese Frau war eine solche Partnerin. Sie tanzten zwei Tangos hintereinander. Champagner-Tango hieß der andere. Ohne dass sie ein einziges Wort wechselten, gingen vollkommen auf in der Musik, dem Vergnügen an der Bewegung, der gelegentlichen Berührung von Satin und Flanell. Und Max genoss die Nähe ihres jungen, warmen Körpers, die Linien ihres Gesichts, die sich fortsetzten über das straff zurückgekämmte Haar, den Nacken und den bloßen Rücken. Und als sie in der Pause zwischen zwei Tänzen einander gegenüberstanden, ein wenig außer Atem von der Anstrengung, in Erwartung des nächsten Titels, ohne dass sie den Wunsch äußerte, an ihren Tisch zurückzukehren, und er ein paar winzige Schweißperlen auf ihrer Oberlippe entdeckte, zog er eines seiner beiden Taschentücher heraus. Nicht das aus einer Brusttasche, sondern eines, das er frisch gebügelt und blütenweiß in der Innentasche seines Fracks trug, und hielt es ihr unbefangen hin. Sie nahm das gefaltete Batisttüchlein, tupfte sich über den Mund und reichte es ihm zurück, mit einer Spur von Feuchtigkeit und einem zarten Lippenstiftfleck. Sie machte nicht einmal Anstalten, zu ihrem Tisch zu gehen, wo ihre Handtasche lag, um sich die Nase zu pudern, wie Max erwartet hatte. So trocknete auch er sich den Schweiß auf Oberlippe und Stirn, bevor er das Tuch wieder einsteckte, wobei der Frau nicht entging, dass er es als erstes zum Mund führte, und als ein neuer Tango einsetzte, tanzten sie in demselben Einklang weiter. Doch hielt die Frau den Blick nun nicht mehr in die Weiten des Salons gerichtet. Wenn sie nach einer schwierigen Drehung oder einer besonders gelungenen Figur zum Stillstand kamen, sahen sie einander jetzt fest in die Augen, ehe sie die Erstarrung lösten und mit dem nächsten Takt eine neue Schrittfolge begannen. Und als er einmal, mit ernster, undurchdringlicher Miene, mitten in der Bewegung ruckartig innehielt, drängte sie sich unvermittelt mit dem ganzen Körper an ihn und wand sich mit graziler, weiblicher Anmut von einer Seite zur anderen, als kämpfte sie gegen seine Umarmung an, ohne sich wirklich daraus befreien zu wollen. Zum ersten Mal, seit er das Tanzen zu seinem Beruf gemacht hatte, fühlte sich Max versucht, seine Partnerin zu küssen. Diesen langen, jungen, anmutigen Hals mit den Lippen zu berühren. In diesem Moment bemerkte er aus dem Augenwinkel ihren Ehemann, der inzwischen mit übereinandergeschlagenen Beinen rauchend am Tisch saß und sie trotz seiner scheinbaren Teilnahmslosigkeit nicht aus den Augen ließ. Und als er wieder zu ihr hinsah, trafen ihn zwei goldene Blitze, die sich zu vervielfältigen schienen im Schweigen ewiger, altersloser Weiblichkeit. All dem, wovon der Mann nichts weiß. Das Fumoir des Überseedampfers war sowohl über die erste Klasse Decks, Backbord und Steuerbord, als auch vom Bugdeck aus zu erreichen. Und Max Costa besuchte es in der Tanzpause während des Abendessens, weil er wusste, dass es um diese Zeit so gut wie leer war. Der Kellner servierte ihm einen doppelten Espresso in einer Tasse mit dem Emblem der Hamburg-Südamerikanischen. Nachdem er die Frackschleife und den gestärkten Kragen ein wenig gelockert hatte, rauchte er eine Zigarette und sah aus dem Fenster, wo zwischen den Spiegelungen des erleuchteten Raumes die Nacht zu erahnen war und der Mond die Plattform am Bug in helles Licht tauchte. Allmählich leerte sich der Speisesaal und immer mehr Passagiere kamen herein und besetzten die Tische. Darum stand Max auf und ging. An der Tür trat er zur Seite, um eine Gruppe von rauchenden Männern vorbeizulassen, unter denen er Armando de Troyes erkannte. Der Komponist war nicht in Begleitung seiner Frau, und auf dem Weg vom Steuerborddeck zum Ballsaal versuchte er sie unter den Damen und Herren auszumachen, die, in Mäntel und Umhänge gehüllt, an Deck frische Luft schöpften und aufs Meer hinausblickten. Die Nacht war mild, doch begann der Atlantik zum ersten Mal, seit sie in Lissabon abgelegt hatten, sich zu kräuseln. Und obgleich die Capolonio mit moderner Stabilisierungstechnik ausgerüstet war, löste das Schwanken allgemeine Besorgnis aus. Der Tanzsaal war für den Rest des Abends nur spärlich besucht. Viele Tische blieben leer, auch der des Ehepaars de Troyes. Die ersten wurden bereits seekrank und die musikalische Unterhaltung war früh zu Ende. Max hatte wenig zu tun, gerade mal ein paar Walzer, und konnte sich zeitig zurückziehen. Sie begegneten sich am Aufzug vor den großen Spiegeln der Haupttreppe, als er auf dem Weg zu seiner Kabine in der zweiten Klasse war. Sie hatte ein Cape aus grauem Fuchspelz umgelegt, hielt ein Lametäschchen in der Hand und war allein. Während sie auf eines der Flanierdecks zuschritt, bewunderte Max ihren festen Gang, trotz der hohen Hacken und des Schaukelns, denn selbst auf einem so großen Schiff wie diesem konnte der Boden bei aufgewühlter See auf unangenehme Weise schwanken. Er machte kehrt, öffnete die Tür, die ins Freie führte, und hielt sie offen, bis die Frau draußen war. Mit einem knappen »Danke« ging sie an ihm vorbei, und Max neigte den Kopf, schloss die Tür und ging weiter, 8, 10 Schritte, den letzten langsam, gedankenversunken. Dann blieb er stehen. »Zum Teufel«, sagte er sich, »warum sollte ich es nicht auf einen Versuch ankommen lassen? Mit der gebotenen Vorsicht.« Er sah sie sofort, wie sie im matten Licht der salzüberkrusteten Glühbirnen an der Reling entlang spazierte und vertrat ihr den Weg. Wahrscheinlich hatte sie das Bedürfnis, sich den Wind ins Gesicht blasen zu lassen, um der Seekrankheit entgegenzuwirken. Die meisten Passagiere hielten sich überwiegend in ihren Kabinen auf, die sie im Kampf gegen ihre jeweiligen Magenverstimmungen manchmal tagelang nicht verließen. Einen Moment lang glaubte Max, Mecha Enzunza würde weitergehen und tun, als hätte sie ihn nicht gesehen. Aber nein. Sie blickte ihn an, reglos und schweigend. »Es hat Spaß gemacht«, sagte sie unvermittelt. Max schaffte es, seine Verwirrung in wenigen Sekunden zu überwinden. »Mir auch«, gab er zurück. Die Frau sah ihn immer noch an, neugierig, wie ihm schien. Tanzen Sie schon lange beruflich? Seit 5 Jahren. Allerdings nicht ständig. Es ist eine Arbeit, die Spaß macht, fiel sie ihm ins Wort. Sie schlenderten weiter das Deck entlang, passten ihre Schritte dem langsamen Wiegen des Schiffes an. Hin und wieder kam ihnen die dunkle Silhouette eines Passagiers entgegen. Manchmal erkannten sie auch ein Gesicht, wogegen die Vorübergehenden in der schwachen Beleuchtung von Max nur weiße Flecken sahen. Hemdbrust, Weste und Binder, die exakt 1,5 Daumen breiten Streifen der gestärkten Ärmelmanschetten und das Tüchlein in der Brusttasche des Fracks. »Das ist nicht der richtige Ausdruck«, er lächelte. »Ganz und gar nicht. Ich tue das nur von Zeit zu Zeit, wollte ich sagen. Es ermöglicht mir einiges.« »Was denn zum Beispiel?« »Nun ja, das Reisen, wie Sie sehen.« Im Licht eines Bullauges bemerkte er, dass nun sie es war, die lächelte. »Dafür, dass es nur ein Gelegenheitsjob ist, sind Sie aber sehr gut.« Der Eintänzer zuckte mit den Schultern. »In den ersten Jahren war ich fest engagiert.« »Wo denn?« Max beschloss, einen Teil seiner Biografie zu unterschlagen, einige Orte für sich zu behalten, wie das Barrio Chino von Barcelona und den Vieux-Port von Marseille. Oder die ungarische Tänzerin namens Boske, die La Petite Tonkinoise sang, während sie sich die Beine depilierte und eine Vorliebe für junge Männer hegte, die mitten in der Nacht aus dem Schlaf fuhren, weil sie sich in ihren Albträumen noch immer im Krieg in Marokko wähnten. »Im Winter in guten Pariser Hotels«, antwortete er mit einer Kurzfassung. »In der Hochsaison in Biarritz und an der Côte d'Azur. Eine Zeit lang war ich auch in Cabarets am Montmartre.« »Ach ja?« »Ihr Interesse schien echt. Vielleicht sind wir uns ja schon einmal begegnet.« Er lächelte selbstsicher. »Nein, daran würde ich mich erinnern.« »Was wollten Sie?« fragte sie. Zuerst verstand er nicht, was sie meinte. Dann aber wurde ihm bewusst, dass er ihr nach ihrer zufälligen Begegnung auf dem Gang nachgelaufen war und sie aufgehalten hatte, ohne zu erklären, warum. »Ihnen sagen, dass ich noch mit niemandem einen so vollkommenen Tango getanzt habe.« 3 oder 4 Sekunden lang herrschte ein Schweigen, das sich angenehm anfühlte. Sie war in der Nähe des Schotts stehen geblieben, wo eine Lampe angebracht war, und schaute ihn durch den salzigen Dunst an. »Im Ernst? Oh, und das ist sehr nett von Ihnen, Herr. Max ist Ihr Name, oder?« »Ja.« »Nun, das ist sehr schmeichelhaft.« »Es ist keine Schmeichelei. Sie wissen, dass es das nicht ist.« Sie lachte laut auf. Ein gesundes Lachen. Wie 2 Abende zuvor, als er ihr Alter im Scherz auf 15 geschätzt hatte. »Mein Mann ist Komponist. Musik und Tanz sind mein Alltag. Aber Sie sind ein exzellenter Tänzer. Sie führen gut.« »Ich brauchte Sie nicht zu führen. Das waren Sie selbst. Darin habe ich Erfahrung.« Sie nickte grüblerisch. »Ja, ich nehme an, die haben Sie.« Max stützte eine Hand auf die feuchte Reling. Durch die Schuhsohlen spürte er unter dem sacht schwankenden Deck das Vibrieren der Maschinen im Rumpf des Schiffes. »Rauchen Sie?«
»Jetzt nicht.«
»Danke.« »Stört es Sie, wenn ich es tue?«
»Ich bitte Sie.«
Er holte das Etui aus der Innentasche, nahm eine Zigarette heraus und führte sie zum Mund. Sie sah ihm dabei zu.
»Ägyptische?« fragte sie.
»Nein, Abdul Pascha, türkische, mit einer Prise Opium und Honig. Dann möchte ich doch eine.« Die Streichholzschachtel gezückt, beugte er sich vor, schützte die Flamme mit der hohlen Hand und gab ihr Feuer, nachdem sie die Zigarette in ihr kleines Elfenbeinmundstück gesteckt hatte. Dann zündete er sich die eigene an. Die Brise verwehte den Rauch so schnell, dass man ihn kaum schmeckte. Unter ihrem Pelzumhang schien die Frau zu frösteln. Max wies auf die Tür zum Palmensalon, der nicht weit war, einem Wintergarten mit einer großen Lichtluke in der Decke, möbliert mit Sesseln aus Weidengeflecht, niedrigen Tischen und Kübelpflanzen. »Tanzen als Beruf«, bemerkte sie beim Eintreten. »Das ist ungewöhnlich. Für einen Mann.« Ich sehe da keinen großen Unterschied. Auch wir können es für Geld tun, wie Sie sehen. Tanzen ist nicht unbedingt immer Zuneigung oder Vergnügen. Man sagt ja, eine Frau offenbare ihren Charakter beim Tanzen besonders ehrlich. Stimmt das? Manchmal schon. Aber auch nicht mehr als ein Mann. Der Salon war leer. Die Frau setzte sich, wobei sie das Cape achtlos von den Schultern gleiten ließ, warf einen Blick in den kleinen Spiegel, den sie aus der Handtasche genommen hatte, und zog sich mit einem blassroten Stift der Marke Tangi die Lippen nach. Das mit Pomade glatt zurückgekämmte Haar verlieh ihren Zügen etwas Kantiges, Androgynes, und wie der schwarze Satin ihren Körper umspielte, erschien Max sehr reizvoll. Sie bemerkte seinen Blick, schlug die Beine übereinander und wippte leicht mit dem Fuß. Den rechten Ellbogen auf die Armlehne des Sessels gestützt, die Hand mit den langen, gepflegten und im Farbton des Lippenstifts lackierten Nägeln aufgerichtet, hielt sie die Zigarette zwischen Zeige und Mittelfinger. Die Asche ließ sie einfach auf den Boden fallen, als gingen sie die Aschenbecher nichts an. »Ich meinte, ungewöhnlich, so aus der Nähe betrachtet«, sagte sie nach einer Weile. »Sie sind der erste Berufstänzer, mit dem ich mehr als 3 Worte wechsle. Danke und auf Wiedersehen.« Max hatte einen Aschenbecher geholt, blieb stehen, die rechte in der Hosentasche und rauchte. »Ich tanze gern mit Ihnen«, sagte er. »Und ich mit Ihnen? Ich würde es wieder tun, wenn das Orchester noch spielen würde und Leute im Saal wären.« »Auch so spricht nichts dagegen.« »Wie bitte?« Sie studierte sein Lächeln, als wollte sie es auf Unschicklichkeiten prüfen. Doch der Eintänzer lächelte unbekümmert weiter. »Sie könnten sich die Musik dazu einfach vorstellen.« Wieder ließ sie die Asche auf den Boden fallen. »Sie sind ziemlich mutig. Könnten Sie?« Jetzt lächelte auch sie, eine Spur herausfordernd. »Natürlich könnte ich das«, sagte sie und stieß eine Rauchwolke aus. »Ich bin mit einem Komponisten verheiratet. Vergessen Sie das nicht. Ich habe den Kopf voller Musik.« »Würde Ihnen Malach runtergefallen? Kennen Sie den?« »Perfekt.« Max drückte seine Zigarette aus und zog die Weste straff. Sie saß noch einen Moment unbeweglich da. Ihr Lächeln war verschwunden, und sie musterte ihn nachdenklich von ihrem Sessel aus, als wollte sie sich vergewissern, dass er nicht scherzte. Schließlich legte sie die Zigarettenspitze mit den Lippenstiftspuren in den Aschenbecher, erhob sich langsam, und während ihre Augen seinen Blick festhielten, legte sie die linke auf seine Schulter und die rechte in seine abwartend ausgestreckte Hand. So stand sie, aufrecht, gelassen und sehr ernst, bis Max zweimal sachte ihre Finger drückte, um den ersten Takt vorzugeben, den Körper leicht zur Seite neigte, das rechte Bein vor das linke setzte und beide, ohne die Blicke voneinander zu lösen, um die Korbsessel und Blumentöpfe herum durch den stillen Palmensalon tanzten.